Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Ute Wegmann und im Studio begrüße ich den Sachbuchautor Rainer Engelmann. Geboren 1952 im Hunsrück, studierten Sie, Rainer Engelmann, Sozialpädagogik. Es heißt, Sie waren im Schuldienst tätig, aber nicht als Lehrer, sondern zuständig für Leseförderung und Gewaltprävention. Oder waren das Nebentätigkeiten?
Nein, das waren keine Nebentätigkeiten, das war schon ein Schwerpunkt meiner Arbeit gewesen. Leseförderung habe ich gemacht, weil an einer Förderschule haben die Kinder Probleme mit dem Lesen. Viele Kinder kamen in die Schule, hatten vorher nie ein Buch gesehen in der Familie, außer im Telefonbuch. Gewalt war auch immer eine Frage gewesen, mit der die Kinder in die Schule gekommen sind. Zum Teil gab es häusliche Gewalt, die aufgearbeitet werden musste. Es gab Konflikte innerhalb der Klassen und da mussten einfach Möglichkeiten gefunden werden. Wie gehen wir als Schule, als Sozialarbeiter damit um? Da habe ich versucht, Wege und Lösungen zu finden.
Sie haben gesagt Förderschule.
Ja.
Ein weiterer Schwerpunkt Ihrer schulischen Arbeit war Kinder- und Menschenrechtsbildung. Was konkret bedeutet das?
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist so ein Kernsatz, den ich mir zu eigen gemacht habe. Und so habe ich versucht, auch den Kindern gegenüber aufzutreten. Habe sie wertgeschätzt in ihrem So-Sein, wie sie sind. Und hoffe, dass sie auch das so annehmen konnten und das auch weitergeben. Natürlich habe ich auch Menschenrechtsbildung im klassischen Sinne gemacht, indem wir über Menschenrechte gesprochen haben. Aber so die ganz persönliche Haltung, das war mir immer so ein ganz zentrales Anliegen, weil ich bin kein Theoretiker, ich bin ein Praktiker und Menschenrechte müssen gelebt werden und nicht nur vermittelt und wenn man dann in die Pause geht, sich wieder die Nase blutig kloppt.
Sie wurden irgendwann Schriftsteller, irgendwann haben Sie diesen Schritt gemacht und haben in den letzten Jahren mehrere Sachbücher veröffentlicht. Ich nenne ein paar Titel: Wir haben das KZ überlebt, Der Fotograf von Auschwitz, jetzt aktuell Der Buchhalter von Auschwitz, aber auch Anschlag von rechts. Der Nationalsozialismus infolge der Holocaust und auch die verstärkte Präsenz rechtspopulistischer Parolen sind Ihr Thema. War der Schritt zur Buchveröffentlichung, zum Schriftstellersein ein notwendiger, um all das Wissen, was Sie sich über all die Jahre angeeignet haben, niederzuschreiben?
Es war ein notwendiger Schritt, diesen Weg zu gehen, weil ich gemerkt habe in der Schule, das, was dort im Geschichtsunterricht beispielsweise vermittelt wird, bei weitem nicht den Einblick in die Lebenssituation der Menschen gibt, die damals gelebt haben, die damals unter diesen Gesetzen gelitten haben. Sodass es für mich einfach wichtig war, einzelne Biografien mir rauszunehmen und zu sagen, so sah deren Leben aus. Das war für mich so eine Triebfeder gewesen, über diese Menschen zu schreiben.
Seit Jahren bieten Sie ja schon Studienfahrten nach Auschwitz an, und zwar für Schüler und für Erwachsene. Wie entstand dieses Interesse an Auschwitz oder überhaupt dieser Schritt, dann eben auch Studienfahrten anzubieten?
Also mein Bedürfnis, mal nach Auschwitz zu fahren, das war immer schon vorhanden gewesen, auch als ich noch in der Schule gearbeitet habe. Und irgendwann, als wir in der Schule den 27. Januar, diesen Gedenktag, begingen, hat ein Schüler aus einer 8. Klasse gesagt, wir müssten einfach mal dorthin fahren. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, er möge doch gleich den Landtagsabgeordneten, der zu Gast war in der Schule, fragen, ob er uns da behilflich sein könnte. Und er hatte tatsächlich auch den Mut gehabt, das zu tun. Und das war so der Anfang gewesen. 2006 im Herbst zum ersten Mal nach Auschwitz fahren mit einer Klasse mit Förderschülern, wo viele Menschen gesagt haben, mit Förderschülern kann man das nicht machen, die verstehen das alles nicht. Doch, sie haben das verstanden, sie haben das sehr gut verstanden, was dort passiert ist.
Was schauen Sie genau sich dort an? Denn Auschwitz ist ja schon mehr oder weniger jetzt auch ein Museum geworden.
Man hat dort Führungen. Einmal eine Führung durch das Stammlager in Auschwitz und eine Führung durch Auschwitz-Birkenau. Diese beiden Führungen dauern jeweils einen halben Tag und haben dann in unserem Programm immer auch noch die Begegnung mit einem Zeitzeugen. Und das war auch gerade für die Schülerinnen und Schüler immer ganz wichtig gewesen, nicht nur dieses Museum sich anschauen zu müssen oder zu dürfen, sondern auch von einem Menschen zu hören, der das überlebt hat, der das durchlitten hat, zu hören, wie es ihm dort ergangen ist. Das war für die Schülerinnen und Schüler ganz wichtig gewesen. Und jeden Tag, wenn wir Auschwitz besichtigt haben, haben wir abends uns zusammengesetzt, das Ganze nachbereitet, besprochen. Viele Schülerinnen und Schüler hatten Fragen, Verständnisfragen, Fragen, wieso konnte das überhaupt passieren? Fragen, auf die man gemeinsam nach Antworten suchen musste.
Inwiefern unterscheiden sich denn die Reaktionen der jüngeren und der älteren Menschen, mit denen Sie diese Studienfahrt machen?
Die unterscheiden sich nicht wesentlich. Die Interessen sind ganz ähnlich. Die Erwachsenen, die heute mitfahren, sagen immer, Auschwitz war schon immer ein Ort gewesen, zu dem ich hinfahren wollte, habe nur nie den Mut gehabt, allein hinzufahren. Ich würde es auch niemandem unbedingt empfehlen, sich alleine diese Einrichtung, dieses Museum anzuschauen, weil doch sehr viele Fragen auftauchen, die man nicht beantwortet bekommt, wenn man alleine dort ist. Also in der Gruppe ist dann auch sehr schnell ein sehr enges Verhältnis entstanden, der einzelnen Teilnehmer untereinander, ein offenes Vertrauensverhältnis. Und niemand ist komisch angeguckt worden, wenn er mal heulen musste oder wie auch immer. Also es war wichtig gewesen, dass diese Menschen in der Gruppe dort waren. Und es gab keinen Unterschied zwischen Schülern und Erwachsenen.
Im Jahr 2015 erschienen die beiden Bücher »Wir haben das KZ überlebt, Zeitzeugen berichten«, eine Dokumentation von 10 Schicksalen, Menschen, die in unterschiedlichen Lagern auf unterschiedliche Weise den nationalsozialistischen Terror mit den schlimmsten Demütigungen überlebt haben. Und das Buch »Der Fotograf von Auschwitz, das Leben des Wilhelm Brasse«. Sprechen wir zuerst über die Zeitzeugen. Frauen und Männer, die meist in den 1920er Jahren geboren wurden, unter ihnen Esther Becherano, die im Frauenorchester spielte und so überlebte und nach dem Krieg das Auschwitz-Komitee gründete und Vorsitzende sogar wurde, oder Eva Moses-Kohr, deren Zwillingsschwester Miriam von dem KZ-Arzt Mengele für medizinische Experimente missbraucht wurde. Wie haben Sie diese Zeitzeugen gefunden und ausgewählt und wie viel Zeit haben Sie mit ihnen verbracht? Wie war das?
Ich musste ja auf Menschen treffen, die bereit sind, über ihre Zeit zu reden. Und da habe ich im Internet einfach recherchiert, habe geguckt, wo sind Leute, die an Schulen gehen oder Vorträge halten, habe mich dann mit denen in Verbindung gesetzt. Dann habe ich die tatsächlich aufgesucht, wir haben Termine ausgemacht und für jeden habe ich mir mindestens einen Tag Zeit genommen. Ich habe ihnen zugehört und alles auch aufgenommen. Sie waren froh gewesen, dass es jemand gab, der ihnen einfach nur zugehört hat, ohne viele Fragen zu stellen. Das war für sie ganz wichtig, weil sie so doch sehr frei erzählen konnten, sich erinnern konnten, ohne durch eine neue Frage wieder in ihrem Erinnerungsfluss unterbrochen zu werden. Es waren sehr berührende Tage gewesen, die wir miteinander verbracht haben. Wir haben gelacht miteinander, wir haben geweint miteinander, wir haben uns gefreut, dass wir uns so begegnet sind. Und sie waren auch sehr froh gewesen, dass sie das erzählen konnten, mit der Gewissheit, das wird in einem Buch erscheinen. So wird ihre Geschichte dann über ihre Zeit hinaus existent bleiben.
Betrachtet man die Kapitelüberschriften, die überwiegend Zitate sind, dann stehen dort Sätze wie »Ich wollte noch einmal die Sonne sehen« oder »Ich rede, damit ihr wisst, wie es damals war« oder auch »Wenn wir hassen, verlieren wir« oder »Ich habe den Nazis vergeben«. Also Zitate, in denen Begriffe von Versöhnung, Vergebung, Liebe statt Hass im Vordergrund stehen. Gibt es sowas wie eine gemeinsame Haltung, die Sie bei allen Überlebenden feststellen konnten?
Ja, ich habe bei keinem dieser Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ein Hassgefühl verspürt. Im Gegenteil, sie haben ausdrücklich immer wieder betont, Hass sei nicht das, was sie hegen, sondern sie sind sehr auf Versöhnung aus und sehr auf Zuwendung, auf Hinwendung zu der jetzigen Generation. Und das sei auch für sie ein ganz wichtiger Grund, gerade nochmal mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen, ihnen zu erzählen, wie ihr Leben sich dargestellt hat, was sie alles erlebt haben, was sie durchlitten haben. Und mit der Aufforderung auch sehr aufmerksam die gegenwärtige Situation zu beobachten, damit es nicht nochmal jemanden gibt, der sich als der große Führer aufspielt und die Menschen verführt. Also Hass war nie ein Thema gewesen. Und das Zweite, was sie gemeinsam haben, sie haben alle erst wirklich angefangen zu reden, als die Ehepartnerin oder der Ehepartner verstorben war. Sie haben das damit begründet, dass sie ihre Lebensgefährten nicht mit den Geschichten, die sie in Auschwitz oder in anderen Lagern erlebt haben, belasten müssen. Weil es wirklich furchtbare, schlimme Dinge waren und sie wollten einfach nur ein glückliches Ehepaar sein. Und Max Mannheimer hat noch ergänzt, hat gesagt, wie wäre das denn gewesen, wenn wir in den 50er Jahren schon angefangen hätten zu reden? Wer hätte uns zugehört? Wer hätte uns geglaubt, was wir erlebt haben? Ihr, die Juden, habt überlebt und das kann nicht sein. Also Er hat gesagt, es war für ihn ein wichtiger Grund, einfach auch nicht darüber zu reden, nicht zu diesem Zeitpunkt. Und Max Mannheimer ist auch jemand gewesen, der nur in der Öffentlichkeit gesprochen hat, auch nicht innerhalb der Familie, auch nicht mit seinen Kindern. Die Tochter wusste nichts, die Tochter hat seine Geschichte nur aus seinen Büchern gekannt.
Das ist beachtlich, dass alle offensichtlich ihre nächsten Menschen, ihre liebsten Menschen nicht belasten wollten. Einen der Zeitzeugen, den sie getroffen haben, ist der Fotograf von Auschwitz, Wilhelm Brasse. Er hat 70.000 Fotos gemacht im Konzentrationslager, anfangs auch von Juden. Das wurde allerdings 1941 eingestellt, als die Endlösung ausgesprochen war. Ab Mitte 1941 nur noch von SS-Leuten. Was war das Beeindruckende an Brasse, dass Sie ihm ein ganzes Buch gewidmet haben?
Dass er Mensch geblieben ist, dass er durch und durch Mensch war. Wenn er sich erinnert hat an seine Zeit in Auschwitz, wenn er davon erzählt hat, dann hat er immer gesagt, es war wichtig, hier unter diesen Bedingungen Mensch zu bleiben. Er hat sich daran erinnert, wie er manchmal aufgeben wollte, das nicht mehr ausgehalten hat, über Gott geschimpft hat, über seine Mutter geschimpft hat, die ihn überhaupt auf die Welt gesetzt hat, dass er das alles so durchleben musste. Und dann kamen Freunde und haben ihm auf die Schulter geklopft und haben gesagt, mach weiter, du musst überleben hier, du bist nicht hier, um zu sterben. Auf der anderen Seite war er aber gleichzeitig auch Freund gewesen von vielen anderen Menschen, hat vielen geholfen. Gerade in seinem Fotoatelier konnte er ihnen Mut zusprechen. Er hat auch Essensrationen, wenn er dann zusätzlich etwas hatte, geteilt. Das war für ihn wichtig gewesen, einfach Mensch zu bleiben. Und dieses Gefühl hatte ich auch bei meinem Gespräch mit ihm, als wir dort gesessen haben. Er ist aufgeschlossen gewesen. Er war den jungen Menschen zugewandt, sehr lebendig und sehr dem Leben zugewandt. Er hat sie ermuntert, sucht euch gute Lebenspartner aus, sucht euch einen guten Beruf aus. Was für ihn wichtig war, passt auf, dass euch so etwas nicht noch einmal passiert. Seid aufmerksam.
Dieses Buch über den Fotografen Brasse enthält, wie übrigens alle Bücher, ein ausführliches Glossar. Meist werden da Begriffe erklärt. Aber hier in dem Buch geht der Anhang darüber hinaus. Sie stellen einige SS-Männer in Kurzbiografien vor. Und diese Biografien sind sehr intensiv. Sie zeigen die Skrupellosigkeit dieser Männer und den Verlust jeglicher Art von Humanität. Entstand durch dieses Buch zu Brasse die Idee, jetzt auch einmal die Täter in den Blick zu nehmen?
Die Idee, auch mal Täter in Fokus zu nehmen, die war schon da gewesen. Aber ich habe damals schon mitbekommen, als ich mit Brasse gesprochen habe und er mir die Täter beschrieben hat, was es für Menschen waren, habe ich gedacht, die kann man nicht einfach so außen vor lassen. Sie müssen damit rein. Man muss sehen können, was das für Menschen waren, wie die mit den Menschen umgegangen sind, die dort interniert waren. Da, wo es Opfer gibt, gibt es auch Täter. Und Täter waren eben diese SS-Männer.
Genau, und einem Täter, nämlich Oskar Gröning, haben Sie jetzt Ihr neues Buch gewidmet, Der Buchhalter von Auschwitz, Die Schuld des Oskar Gröning, so der Untertitel. Ein Buch, das in drei Teile geteilt ist, kann man sagen. Sie stellen Gröning vor im ersten Teil, zeigen, dass er in einem nationalsozialistischen Haus aufgewachsen ist, zeigen sein Umfeld, wie er überhaupt zum Nationalsozialismus, zur SS später kam. Der zweite Teil, dort hören wir eine Zeitzeugin und im dritten Teil beleuchten Sie nochmal den Prozess, der ja im Jahr 2015 nochmal neu aufgerollt wurde. Ich habe mich gefragt, wie kann es sein, dass sich Gröning wirklich all die Jahre schuldlos fühlte? Denn im Jahr 2005 in einem BBC-Interview bestätigt er den Holocaust und sagt, ja, alles das ist geschehen. Er sprach darüber, als ob er damit nichts zu tun gehabt hätte. Er war, das muss man vielleicht noch sagen, der Buchhalter. Er hat das Geld in Empfang genommen, hat es gezählt, das Geld der Juden, die zum Teil in den Gaskammern direkt verschwunden sind, zum Teil in den Arbeitslagern. Und das war seine Aufgabe. Aber er hat natürlich auch, weil er auch mal an der Rampe arbeiten musste, viel mitbekommen, was da passiert ist. Wie erklären Sie sich das?
Er fühlte sich deswegen schuldlos, weil er sich gesagt hat, ich bin an der Ermordung dieser Menschen hier nicht unmittelbar beteiligt. Ich habe mit diesen ganzen Toten nichts zu tun. Ich bin nur hier, zähle das Geld der Menschen. Und wenn ich an der Rampe stehe, ich sehe zwar, was mit den Menschen passiert, dass ein Teil arbeiten muss, andere werden zu den Gaskammern hingeführt, aber ich bewache nur deren Gepäck, damit da nichts wegkommt. Das war so für sich seine innere Rechtfertigung gewesen, zu sagen, ich bin schuldlos, ich habe damit nichts zu tun.
Kann man denn eigentlich rückschließen und dann sagen, naja, wenn er 2005, nachdem wir die Geschichte ja wirklich aufgearbeitet haben, zumindest einen großen Teil davon, immer noch behauptet, schuldlos zu sein, dass er eigentlich doch wirklich auch innerlich ein Nationalsozialist geblieben ist?
Ich glaube, dass er innerlich immer noch ein Nationalsozialist war. Er hat für sich über seine Zeit in Auschwitz immer irgendwo eine Rechtfertigung gesucht. Er wusste, so ganz sauber war das dann nicht, insbesondere so in den Jahren nach dem Krieg, als das öffentlich diskutiert wurde, was Auschwitz war, hat er gemerkt, man kann nicht einfach unbefangen darüber reden, öffentlich darüber reden, aber er war dort und er hat für sich und auch seinen Söhnen gegenüber zunächst mal eine Rechtfertigung versucht, warum war ich da, was habe ich dort gemacht. Er hat seinen Söhnen einen langen Brief geschrieben. Ich kenne diesen Inhalt nicht, den kennt niemand. Aber die Söhne haben nicht darauf reagiert. Auch sein Freundeskreis hat nicht darauf reagiert, den er dann auch diesen Brief gegeben hat. Irgendwo hatte ich den Eindruck, er will auch von seiner näheren Umgebung als jemand dargestellt werden, der einfach mitgelaufen ist, der unschuldig ist. Aber im Grunde genommen hat er sich schuldig gemacht.
Und er ist ja auch verurteilt worden.
Er ist auch verurteilt worden und auch zu Recht verurteilt worden.
Das finde ich auch sehr wichtig an Ihrem Buch, dass Sie, wenn Sie über den Prozess schreiben, tatsächlich auch nochmal deutlich machen, dass sich die Rechtsprechung geändert hat in Deutschland und dass natürlich in den ersten Prozessen gegen die Nationalsozialisten er im Grunde auch schon hätte verurteilt werden können, hätten wir die gleichen Gesetze wie heute gehabt.
Ja. Also in den ersten Prozessen ging es in erster Linie darum, dass Menschen vor Gericht gestellt wurden, denen man unmittelbare Ermordungen nachweisen konnte oder die entschieden haben, der und der und die Gruppe werden jetzt in den Gaskammern vernichtet. Deswegen ist Oskar Gröning aus diesem Sieb zunächst mal rausgefallen, ja? Weil man insbesondere in Frankfurt bei der Staatsanwaltschaft darauf geachtet hat, wir brauchen unmittelbare Taten, die wir beschreiben können, Beihilfe zum Mord, das zählt nicht. Und deswegen ist Gröning da rausgefallen, wie viele, viele andere auch. Und das hat sich über Jahre, über Jahrzehnte hingezogen, bis dann letztendlich in einem ganz anderen Zusammenhang eine neue Rechtsprechung zutage gekommen ist. Das hatte mit Auschwitz auch nichts zu tun, sondern es hat was mit dem 11. September zu tun gehabt. Der Hauptattentäter des 11. September hatte einen Freund in Hamburg, der die Miete für den bezahlt hat. Und dieser Mietebezahler, der wusste genau, was da passiert. Und den hat man festgenommen und ihn zur Beihilfe am Mord in ein paar tausend Fällen verurteilt zu einer mehrjährigen Haftstrafe. Und dann sind Anwälte in Deutschland plötzlich auf die Idee gekommen, haben gesagt, wenn das Beihilfe zum Mord war, dann gibt es auch andere Dinge, die Beihilfe zum Mord sind, nämlich die Mittäter von Auschwitz und von anderen Lagern.
Wie viele Morde hat man Oskar Gröning letztendlich zugeschrieben?
Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen. Das war der offizielle Anklagepunkt. 300.000 Tote deswegen, weil in dieser Zeit, als er dort war, hat er sich verpflichtet, während der sogenannten Ungarn-Aktion, in der in wenigen Monaten 500.000 ungarische Juden nach Auschwitz deportiert wurden, mindestens 300.000 ermordet wurden. Innerhalb weniger Wochen, von Mitte Mai bis Anfang Juli, 300.000 Menschen. Und das war der Anklagepunkt. Oskar Gröning musste vorher unterschreiben, dass er während dieser Zeit ständig zur Verfügung steht, keinen Urlaub nimmt und auf Freizeit verzichtet. Und deswegen kam das so zustande.
Der Sachbuchautor Rainer Engelmann ist heute Gast im Büchermarkt. Und wir hören jetzt ein Kapitel aus dem Buch Der Buchhalter von Auschwitz, Die Schuld des Oskar Gröning.
Versetzung. Die ganzen Sommermonate des Jahres 1944 hatte Oskar Gröning enorm viel zu tun. So viel Geld wie in dieser kurzen Zeitspanne war noch nie über seinen Schreibtisch gewandert. Überstunden waren in diesen Tagen und Wochen für alle die Regel, so auch für ihn. Hinzu kam, dass er wieder zum Rampendienst eingeteilt wurde. Widerspruch bei seinen Vorgesetzten hatte keinen Sinn. In dieser Zeit mussten alle SS-Männer, auch die von der Häftlingseigentumsverwaltung, Rampendienst leisten. Ausnahmen gab es nicht. An manchen Tagen musste Gröning sogar rund um die Uhr arbeiten. Die Dienste an der Rampe mochte er nicht. Er versuchte zu verdrängen, was dort geschehen war und was er gehört hatte. Das Verdrängen war ihm zur Gewohnheit geworden. Genau wie das Wegschauen und Weghören, wenn Mütter nach ihren Kindern schrien und Kinder nach ihren Müttern. Wenn Alte und Schwache auf LKWs geladen und direkt zu den Verbrennungsgruben gefahren wurden, andere sich in Reih und Glied aufstellen mussten und ihren letzten Weg zu den Gaskammern und Krematorien antraten. Gröning, der Gehorsam von Kindesbeinen auf gelernt hatte, führte die Befehle, die er bekam, einfach aus. Er kannte das alles, hatte es oft genug gesehen. Doch in diesem Sommer 1944 waren es wesentlich mehr Transporte als in den Jahren zuvor. Kaum war die Rampe leer, der Zug abgefahren, traf ein neuer ein. Die Gaskammern und Krematorien konnten die Vielzahl der Menschen oft nicht schnell genug aufnehmen, um sie zu ermorden und zu verbrennen. So warteten die Leute in einem kleinen Birkenwäldchen, zu dem ein See gehörte, bis sie an der Reihe waren. Das Wäldchen war für die Menschen das Wartezimmer zum Tod.
Das war ein Auszug aus dem Buch Der Buchhalter von Auschwitz, die Schuld des Oskar Gröning, das neue Buch von Rainer Engelmann. Rainer Engelmann, Sie haben auch ein Buch geschrieben über rechte Gewalt, Anschlag von rechts. Da geht es um Täter und Opfer.
Ja, es geht einmal um Täter, die zunächst auch mal so ganz unschuldig daherkommen, die gesagt haben, wir haben sowas nur gemacht, weil wir ziemlich viel getrunken haben an diesem Abend. Ansonsten mit rechter Gewalt haben wir nichts zu tun. Das war so ein Kernpunkt gewesen, der bei den Gerichtsverhandlungen immer wieder im Mittelpunkt gestellt wurde. Von den Angeklagten als auch von dem Anwalt.
Ist auch das eine wahre Geschichte?
Das ist auch eine wahre Geschichte. Es hat sich erst so nach und nach herausgestellt, dass alle drei Angeklagten doch tiefer in der rechten Szene verwurzelt waren, als sie das nach außen hin zugeben wollten. Einer, der regelmäßig im Internet recherchiert hat über die Partei Der Dritte Weg und der auch mit entsprechenden Äußerungen und Darstellungen schon strafbar geworden ist, hat öffentlich einen Hitlergruß gezeigt. Er hat über Facebook regelmäßig Adolf Hitler zum Geburtstag gratuliert. Ein anderer hat Flugblätter verteilt von der Partei Der Dritte Weg. Die dritte Angeklagte hat sich immer lautstark über die Flüchtlinge abfällig geäußert, dass ihre Kinder im Kindergarten einfach benachteiligt sind. Und auch ganz stolz darauf war, dass ihre jüngste Tochter im zarten Alter von unter 3 Jahren schon Adolf Hitler sagen konnte. Aber das ist eine wahre Geschichte und die habe ich so recherchiert.
Ihre Bücher, Ihre Sachbücher wollen Erinnerungen festhalten. Ihre Sachbücher beschäftigen sich mit den Zeitzeugen, lassen Zeitzeugen zu Wort kommen. Das ist sehr, sehr wichtig. Was können wir tun, wenn jetzt die letzten Zeitzeugen allmählich verstorben sind? Inwiefern können wir genau diesem rechten Ruck, den wir ja im Grunde, muss man sagen, auf der ganzen Welt beobachten kann, entgegenwirken?
Mhm. Elie Wiesel, ein Auschwitz-Überlebender, hat einmal gesagt, wer einmal einem Zeitzeugen zugehört hat, der wird selbst zum Zeitzeugen. Manchmal sehe ich mich in einer solchen Situation, in einer solchen Rolle, dass ich selbst zu einem Zeitzeugen werde. Was wir aber tun können und auf jeden Fall tun müssen, deren Geschichten immer wieder in Erinnerung behalten, nicht vergessen, sie immer wieder in Schulen tragen, zu Menschen tragen, die sie hören wollen und auch sich anhören sollten, um aus dem, was diese Menschen damals erfahren haben, erleben mussten, für heute und für die Zukunft entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Sensibel zu sein, aufmerksam zu sein, gucken, dass rechte Tendenzen nicht wieder eine Überhand nehmen und sehr früh uns dagegen zur Wehr setzen. Zivilcourage zeigen, das ist so für mich ein ganz wichtiges Stichwort geworden. Zivilcourage zeigen und dem entgegentreten. Und dazu will ich einfach ein Stück weit ermuntern.
Die Kenntnisse über die Geschichte, das Wissen über die Geschichte, das wollen wir den Schulen überlassen. Die Einzelschicksale darzustellen, die Empathie zu wecken, ja, für die wirklich geschehenen Dinge, das wollen wir durch ihre Bücher weitertragen. Rainer Engelmann, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie auf unserer Webseite deutschlandfunk.de. Im Folgenden geht es nun bei den Kollegen um Computer und Kommunikation. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.